Kennen Sie die Binge-Eating-Störung? Oder möchten Sie gerne wissen, wie man die Binge-Eating-Störung behandelt? Dann sind Sie genau richtig beim Podcast Leben Sie neugierig von ANAT e.V. Versorgungszentrum Essstörungen aus München. Unser Thema heute: die Behandlung und Betreuung der Binge-Eating-Störung in den ANAT-Wohngruppen. Dazu habe ich mir zwei Kolleginnen an meine Seite geholt. Auf der einen Seite sitzt Barbara Janicek. Barbara Janicek ist Bereichsleitung Erwachsenen-stationärer Bereich. Sie ist Pädagogin und Traumapädagogin. Auf der anderen Seite sitzt Karin Brunner. Karin Brunner ist Bereichsleitung im ambulanten Bereich und sie ist Sozialpädagogin. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr heute für diesen Podcast zur Verfügung steht. Mit euch zwei Fachfrauen an meiner Seite kann ja schon gar nichts schiefgehen. So wie wir ja auch in der Intro schon gesprochen haben, berichten wir aus den Wohngruppen, und zwar einmal aus dem stationären Bereich und einmal aus dem ambulanten Bereich. Deswegen möchte ich gerne anfangen, Barbara, dass du aus dem stationären Bereich erzählst.
Gerne, Sabine. Also wie du ja vorher schon gesagt hast, haben wir verschiedene Wohngruppen hier bei uns im stationären Bereich. Wir haben einmal eine Wohngruppe für Minderjährige, die ist für 12- bis 18-Jährige und haben dann noch Wohngruppen für erwachsene Frauen, die bei uns vollstationär wohnen und auch therapeutisch mit betreut werden.
Mhm. Gut, dann würde ich doch noch sagen, dass ich jetzt weitergebe an Karin. Karin, wenn du vielleicht noch ein bisschen was zum ambulanten Bereich sagst, weil der ist ja sehr ungewöhnlich, vor allen Dingen auch in der Abkürzung, wenn man das dann immer sieht, BEW und TWG. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen erklären, damit das klarer wird.
Klientinnen wohnen in ihren eigenen Wohnungen oder in den WGs und werden von uns eben sozialpädagogisch betreut. Genau, das sind so diese zwei. Entweder sie wohnen bei uns im Haus oder sie wohnen schon in ihrer eigenen
Wohnung. Okay. Wie sieht es denn in den unterschiedlichen Bereichen mit der Betreuung von Männern aus?
Also bei uns in den vollstationären Wohngruppen ist eine Betreuung von Männern leider nicht möglich. Wir haben reine Frauenwohngruppen. Aber bei euch, Karin, in der TBG und auch im BEW besteht ja die Möglichkeit.
Genau, also wir können Männer sowohl in unserer Wohngruppe aufnehmen als auch im betreuten Einzelwohnen betreuen. In der TWG haben wir begrenzte Männerplätze, aber genau, das ist so der Unterschied auch nochmal, dass wir ab 18 Männer aufnehmen können.
Ganz wichtig, ab 18 Jahren, vorher nicht.
Genau, vorher nicht, hat mit den Kostenträgern zu tun und so, aber genau, also ab 18, das ist die Möglichkeit.
Dann würde ich jetzt gerne mal darauf zurückkommen oder überhaupt darüber sprechen, was behandeln wir denn alles? Also welche Formen der Essstörungen werden denn bei ANAT behandelt?
Also natürlich erstmal die drei Hauptkategorien, sage ich jetzt mal, der Essstörungen. Also die Anorexie, vielleicht besser bekannt als die Magersucht, die Bulimie und die Binge-Eating-Störung. Und dann natürlich auch noch die ganzen atypischen Essstörungen, die da mit dazugehören. Und natürlich auch die komorbiden Erkrankungen. Also weil ich sage immer, die Essstörung kommt selten alleine. Und
wenn ich das sage, dann sprechen wir dann davon Depressionen, Angststörungen und solchen Sachen.
Genau, Persönlichkeitsstörungen auch. Genau. Die sind bei uns auch öfters bei den Klientinnen oder bei den Betroffenen vertreten.
Also es ist nicht so, dass man sagen kann, ich habe eine Essstörung und es werden nur Essstörungen behandelt, sondern es ist dann auch schon so, eben wenn diese anderen Störungsbilder dazukommen, dass das kein Ausschlusskriterium ist, um bei ANAT zu wohnen oder in die WG zu gehen.
Gar nicht, genau. Also das ist definitiv kein Ausschlusskriterium. Gut.
Jetzt haben wir ja gesagt, dass diese Folge soll ja ganz auch unter dem Thema die pädagogische Betreuung bei ANAT, also in den intensivtherapeutischen Wohngruppen von ANAT stehen. Ich glaube, Magersucht, Bulimie, geht ja auch immer durch die Presse und das ist alles relativ bekannt. Wie sieht es denn jetzt mit der Binge-Eating-Störung aus? Also könnt ihr mal ein bisschen so ein paar Punkte sagen, wo man sagen kann, daran erkennt man eine Binge-Eating-Störung?
Also ich glaube, da hast du absolut recht, weil gerade die Binge-Eating-Störung wirklich noch nicht so bekannt ist, auch in vielen medizinischen Bereichen noch nicht so genau definiert ist, sondern bisher eigentlich auch immer so eine atypische Essstörung war, wo man nicht so genau definiert hat. Und zum Glück kommt es jetzt dann auch, dass das definiert wird und dass auch die Betroffenen eine Diagnose bekommen können. Und ich glaube, das Leitsymptom oder was wirklich die meisten betrifft, ist eben, dass es Essanfälle gibt, wo die Betroffenen einfach wirklich einen Kontrollverlust erleben und auch wirklich emotional und kognitiv sehr belastet sind.
Genau. Ja. Oft ist auch dann vor allem dieses heimliche Essen, ne? Also das ist ja oft auch so ein Punkt. Und was ja oft auch fälschlicherweise vielleicht so in den Köpfen ist, ist, wenn man Binge-Eating hört, denkt man automatisch an Übergewicht. Aber das ist gar nicht so ein Muss oder ist auch gar nicht oft der Fall tatsächlich, dass die Klientinnen und Klienten, die an einer Binge-Eating-Störung leiden, auch übergewichtig sind. Das kann sein, muss aber nicht sein. Also das finde ich ist nochmal so ein wichtiger Punkt, oder?
Auf jeden Fall und grundsätzlich auch, dass es ein sehr komplexes Thema ist. Also es sind eben nicht nur diese Essanfälle, die vielleicht häufig damit in Verbindung gebracht werden, sondern wie du auch gesagt hast, die Betroffenen essen häufig alleine und im Geheimen und schämen sich auch sehr, sind deprimiert, ekeln sich vor sich selbst und das führt natürlich auch eben zu Belastungen in den anderen Bereichen. Also es ist ja häufig so, dass viele dann wirklich erst zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr sich in Behandlung begeben, meist dann schon eine 10-jährige oder längere Krankheitsdauer hinter sich haben und oft eher so gesagt wird, ja, jetzt reiß dich doch mal so ein bisschen zusammen, ist doch nicht so viel, es kann doch nicht so schwer sein. Und häufig eben dieses komplette Krankheitsbild gar nicht erkannt wird, sondern das so ein bisschen abgetan wird, was du vorher auch schon gesagt hattest. Und es aber doch in der allgemeinen Bevölkerung ja wirklich 1-3% Betroffene gibt.
Die das haben, ja, okay. Also ich habe ja mal gehört oder mal gelesen, dass gerade so Binge-Eater auch oft große finanzielle Probleme haben, weil die wahnsinnig viel Geld ausgeben für ihre, um ihre Essanfälle befriedigen zu können, müssen sie ja wahnsinnig viel einkaufen auch. Also und dass da oft auch große Probleme entstehen.
Ja, das stimmt. Also das haben wir tatsächlich auch in den Wohngruppen häufig, dass gerade die Klientinnen und Klienten eben mit Essanfällen ja hohe Schulden haben, weil eben diese Essanfälle, also muss man sich vorstellen, die haben oft mehrere Essanfälle pro Tag, also teilweise ja 3 am Tag, manchmal auch 5, je nachdem wie schwer krank sie sind. Und da essen die ja Unmengen an Nahrungsmitteln und das geht natürlich ins Geld und oft sind sie dann auch nicht arbeitsfähig oder was und so entstehen Schulden, so häufen sich die Schuldenberge an und das ist dann leider auch oft ein Thema, was zusätzlich noch dazukommt, was auch sehr schambehaftet ist.
Ja.
Und
ja, ja.
Genau da natürlich dann auch sagen zu müssen, oh je, ich habe viele Schulden und da muss ich jetzt irgendwie ran.
Und es ist ja auch nicht nur unbedingt diese Essanfälle, was du gesagt hast, die wirklich vielleicht zeitlich begrenzt sind, sondern es gibt ja auch eine Binge-Eating-Störung mit dem Symptom, dass die Betroffenen eigentlich den ganzen Tag permanent rund um die Uhr gefühlt essen und da gar kein Ende mehr reinfinden. Und das ist natürlich dann auch sehr teuer, sage ich mal. Und das belastet die Betroffenen natürlich auch.
Und dann ist es auch so, dass wahrscheinlich gar kein Sättigungsgefühl mehr entsteht. Also wenn ich heute, also ich kenne es ja von mir, wenn es mir gut schmeckt, wenn die Spaghetti gut sind, dann sitze ich dann auch da mit einem dicken Bauch und so. Aber ich weiß für mich, ich habe jetzt zu viel gegessen und das sollte ich nicht jeden Tag machen.
Genau. Und das ist der Unterschied eben, dass du dann spürst, boah, jetzt bin ich aber ganz schön satt und das sollte ich vielleicht jetzt morgen nicht mehr tun. Und dein Körper reguliert sich da gut, selbstständig kann das gut, aber eben bei den Betroffenen, die haben da weder ein Hungergefühl noch ein Sättigungsgefühl. Und das ist dann oft eben die Schwierigkeit.
Ja. Jetzt würde ich gerne noch rausarbeiten, also bei der Bulimie gibt es ja auch Essanfälle. Mhm. Was ist denn dann der Unterschied zwischen einer Bulimie und einer Binge-Eating-Störung?
Magst du was dazu?
Gerne. Also bei der Binge-Eating-Störung ist es ja eben so, dass die Betroffenen dann wenn sie sehr viel gegessen haben, dann nicht gegenregulieren. Das heißt, im Gegensatz zu einer Bulimie, die ja wirklich als Essbrechsucht bekannt ist, wo in der Regel die Betroffenen sich nach dem Essanfall dann auch erbrechen, ist das in der Regel bei einer Binge-Eating-Störung nicht so, sondern das ist wirklich ein Essen ohne irgendeine Form von Gegenregulation.
Und ich glaube, es ist auch so, dass das ja auch so in Intervallform vorkommen kann. Also so wie du gerade vorhin gesagt hast, Karin, es gibt Binge-Eater, die essen den ganzen Tag. Und dann gibt es aber welche, die zweimal die Woche sich den Magen vollschlagen, eben im Geheimen, meist in der Nacht, damit es keiner mitbekommt. Und dann aber wieder 3 Tage gar nicht essen oder relativ normal essen. Und dann passiert ja auch das, dass sie gar keinen großen Gewichtsverlust hat und man deswegen gar nichts merkt.
Genau, also das kann natürlich auch so eine Form sein, dass das dann mal zu einem massiven Essanfall kommt und dann eher wieder ein eher restriktives Essverhalten, also wo sie dann wieder weniger essen und somit sieht man es dann von außen quasi nicht, sondern die sind dann im Normalgewichtsbereich und somit fällt es dann halt auch gar nicht im Umfeld irgendwie groß auf.
Und wenn ich jetzt, Barbara, so auf die emotionale Schiene gehe, was bedeutet das emotional? Ich habe eine Binge-Eating-Störung oder diese Essanfälle. Was gibt es einem Binge-Eater oder einer Binge-Eaterin? Oder machst du da was dazu sagen, Karin?
Ja, also ich glaube, es ist ganz unterschiedlich, oder wie es jedem Betroffenen geht. Also ich bei manchen Klientinnen höre ich, dass die dann Glücksgefühle in dem Moment haben, dass die sich wohlfühlen, dass die sich geborgen fühlen. Also ich habe zum Beispiel eine Klientin mal gehabt, die hat oft, wenn sie sich einsam gefühlt hat, so einen Essanfall gehabt und dieses Essen hat ihren wohliges, warmes Gefühl gegeben und sie hat sich einfach geborgen gefühlt und das war dann der Grund. Andere verspüren dann ein Ekelgefühl und schämen sich total und sind deprimiert, enttäuscht, wütend auf sich. Also ich glaube, das ist eine Bandbreite der Gefühle, so, die da auftreten.
Sehr vermutlich auch immer davon abhängig, was die Hintergründe der Essstörung sind und was vielleicht damit auch kompensiert wird oder was die Problematik dahinter ist.
Also es heißt einfach, oder ist es eigentlich klar, dass diese Essanfälle regulieren sollen? Die sollen irgendein Gefühl, ein negatives oder ein Gefühl, das mir fehlt, Liebe, Anerkennung, Einsamkeit, es einfach regulieren. Also ich glaube, wird das sein, was da dahinter steht.
Die Leere füllen.
So im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, also die Leere wird im Bauch gefüllt Essen geht ja oder Liebe geht durch den Magen und dann auch im Kopf hoch irgendwie.
Genau.
Okay. Wenn ich jetzt sage, ich denke jetzt über die Folgen von der Binge-Eating-Störung, was kann ich denn da sagen? Was tritt denn da auf? Wir haben schon über Scham gesprochen. Das kann natürlich wahrscheinlich auch doch auch ein Gewichtsproblem geben oder könnte eins geben. Könnt ihr mir da ein bisschen was dazu sagen?
Also ich glaube, grundsätzlich ist das große Thema natürlich auch Körperbild. Also wie geht es den Betroffenen mit ihrem Körper? Meistens wird auch so die Auseinandersetzung mit dem Körperbild überhaupt vermieden. Und die meisten haben wirklich eine negative Haltung gegenüber ihrem Körper, das ist wirklich ähnlich ausgeprägt wie auch bei anderen Essstörungen, dass es denen wirklich nicht gut geht in ihrem Körper und damit natürlich auch das eine negative Bedeutung für den Selbstwert zum Beispiel hat.
Also teilweise, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber teilweise wirklich auch ein massiver Selbsthass, Körperhass, also die finden das richtig abstoßend und hassen sich dafür in dem Körper.
Was sie dann, Also ich glaube, das kann für uns, die jetzt keine Essstörung haben oder keine Binge-Eating-Störung, wir können das oft gar nicht verstehen, was da bei denen also auch im Kopf vorgeht, was es für Emotionen sind.
Genau. Ja. Ich glaube, das sind Gefühle, die wir uns gar nicht vorstellen können, die wir gar nicht empfinden können, unseren eigenen Körper so sehr zu hassen und
Haben denn dann Eltern überhaupt die Möglichkeit, zum Beispiel bei ihrer minderjährigen Tochter, zu merken, dass sie eine Binge-Eating-Störung da ist oder was gibt es für Signale, woran könnte man als Eltern das merken? Also ich spreche jetzt gerade über die Jüngeren, weil wir ja bei der Binge-Eating-Störung ja nicht nur von über 21-Jährigen sprechen, sondern wir sprechen ja auch von kleinen Kindern, von Teenagern und so weiter. Gibt es irgendwas, was mir auffallen müsste?
Also ich glaube, das ist natürlich jetzt auch schwierig, das so pauschal zu beantworten, aber im Großen und Ganzen ist es egal, bei welcher Essstörung, dass man auf jeden Fall irgendeine Form von Verhaltensänderung bei den Betroffenen langfristig schon auch mitbekommt, auch wenn sie vieles heimlich versuchen, aber man wird ja dann vielleicht auch mitbekommen, dass die Kinder sich zurückziehen, auch nochmal ja auch wenig soziale Kontakte zum Teil auch haben oder auch so die ganzen Themen mit dem Essen vermeiden. Also das wären so Punkte, auf die man auf jeden Fall achten kann, wenn sich im Verhalten von dem Kind auf jeden Fall deutlich was verändert.
Genau. Oder ja, irgendwie
der Kühlschrank plötzlich weg ist, Süßigkeiten weg sind.
Plötzlich im Mülleimer vermehrt die Chipstüten oder Süßigkeitsverpackungen. Oder also irgendwie so, ich glaube wirklich im Kleinen und dann natürlich auf lange Frist vor allem dieser soziale Rückzug, ich glaube, das ist so ein Punkt, den man schon mitbekommen kann als Elternteil.
Und die Folge kann natürlich auch sein, wenn es dann immer häufiger wird und dass man vielleicht dann doch auch adipös wird, also sprich, dass man starkes Übergewicht bekommt.
Das kann natürlich sein über die Zeit, wenn ich die Person wäre, die jetzt quasi nicht dann restriktiv essen würde oder so, dann ist es natürlich ein Fall, dass ich übergewichtig werde oder die Betroffene eben übergewichtig wird und dann genau hat man natürlich auch medizinische Folgen, was ja so ein Übergewicht einfach mit sich bringt tatsächlich.
Das, was viele kennen, eben Diabetes, ein großes Thema, Bluthochdruck, Schlafstörungen, chronische Schmerzen, also ich glaube all sowas. Auch bei Frauen irgendwann das Thema vielleicht Schwangerschaftskomplikationen. Also das sind wirklich sehr, sehr viele Faktoren, die dann da auch entstehen können.
Also das geht ja dann wieder gemein mit anderen Essstörungen. Also da sieht man eigentlich, dass eine Essstörung eigentlich oft auch immer die gleichen Folgeerscheinungen, also das eine ist Übergewicht, das andere ist Untergewicht, aber das hat dann zur Folge vielleicht mit der Schwangerschaft oder Ähnlichem. Also der Körper reagiert einfach, wenn er zu wenig und wenn er viel zu viel hat.
Genau. Okay. Der Körper kann das eine Zeit lang gut mittragen und das ist auch Wahnsinn, was so ein Körper irgendwie aushalten kann. Also das, finde ich, erleben wir schon auch immer wieder, sowohl ins eine Extrem als ins andere Extrem. Aber genau, irgendwann ist natürlich der Punkt erreicht, wo dann solche Schwierigkeiten auftreten.
So, jetzt bin ich eine Mutter und habe jetzt die Sorge, dass meine Tochter eine Binge-Eating-Störung hat. Was mache ich?
Was machst du?
Weil ich habe jetzt keine Tochter und mein Sohn hat Gott sei Dank keine Binge-Eating-Störung. Aber jetzt ist wirklich die Frage, was ist mein Schritt? Was kann ich machen? Wo kann ich mich hinwenden? Also es ist ja erstmal nur eine Vermutung. Also es ist ja noch nichts passiert, sondern ich vermute das jetzt erstmal.
Ja, also vielleicht als ersten Schritt mal auch mit dem Arzt sprechen, mit dem Kinderarzt, da mal in Kontakt gehen und mal gucken, ob da, wie die körperliche Entwicklung ist oder so, wie die Blutwerte sind, also wirklich so ganz basic-mäßig irgendwie medizinisch das abklären zu lassen. Und dann wäre der erste Schritt, ich weiß nicht, vielleicht mal in der Schule irgendwie mit den Schulpsychologen oder Schulsozialarbeitern zu sprechen. Und dann, wenn sich das so ein bisschen rauskristallisiert, auch gerne mal irgendwie ein Beratungsgespräch in Anspruch nehmen. Also zum Beispiel bei uns im Haus haben wir Anna Dialog, da kann man sich mal ganz unverbindlich per E-Mail hinwenden und einfach mal fragen, ein bisschen schildern und ja, sich da mal ein bisschen Input zu holen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, sich überhaupt mal mit diesem Thema zu beschäftigen und mal zu gucken, okay, was ist das eigentlich, diese Binge-Eating-Störung?
Und ich glaube, was schon auch immer wichtig ist, nicht wirklich in irgendeine Vorwurfshaltung direkt zu gehen, also dem Kind gegenüber, oder es kann ja auch eine Freundin sein oder wer auch immer, sondern wirklich, wenn man auch mal sagt, ich würde jetzt mal die Betroffene oder den Betroffenen ansprechen, zu sagen, ich beobachte irgendwas, was sich verändert. Ich mache mir Sorgen um dich und da vielleicht auch mal versuchen, ins Gespräch zu gehen und wirklich zu begleiten und anzuraten, zu sagen, geh doch mal zu Fachleuten oder hol dir eine Unterstützung oder willst du denn nicht vielleicht mal, also was wir auch gerade gesagt haben, bei uns an der Dialog, was ja wirklich auch anonym sogar ist, zu sagen, wend dich doch da vielleicht mal hin und das so versuchen zu begleiten. Aber zwingen wird man jemanden nicht
können.
Nee, also zwingen definitiv nicht und wichtig ist auch nicht hinterm Rücken. Also schon immer
offensiv und ehrlich. Genau. Also ich glaube, die Ehrlichkeit, ja. Okay.
Klar, bei Minderjährigen ist es natürlich nochmal immer eine andere Thematik mit Fürsorge. Mhm. Aber wir haben ja auch mit dem Erwachsenenbereich immer mit dem Blick, wo es einfach wichtig ist, zu versuchen, die Betroffenen mit ins Boot zu holen. Und letzten Endes ist es egal, in welchem Alter und bei welcher Essstörung, wenn die Betroffenen nicht bereit sind, was zu verändern, werden weder wir noch der beste Therapeut oder Ernährungstherapeut irgendwas verändern können.
Jetzt sagen wir aber mal, wir sind in der Situation, meine Tochter, ich spiele das jetzt mal durch, das Beispiel, meine Tochter hat eine Binge-Eating-Störung, sie hat vielleicht auch schon einen Klinikaufenthalt, weil diese Störung, dieses Störungsbild so viel Raum in ihrem Leben hat, dass es also die Familie schon belastet, dass es das Mädchen belastet und eigentlich, oder meine Tochter belastet und eigentlich nichts mehr, nichts anderes mehr da ist. Jetzt war sie in einer Klinik, wurde da therapeutisch schon erstmal behandelt und nun soll sie aus der Klinik entlassen werden und da kämen jetzt die Anatwohngruppen, wäre jetzt ein Thema. Wie sieht denn das jetzt aus? Was muss ich tun, damit sie in unsere Wohngruppe kommen kann oder in eine unserer Wohngruppen kommen kann? Und was, wie sieht das Konzept aus? Wie sieht das Anat-Konzept aus bei der Behandlung von einer Binge-Eating-Störung?
Vielleicht starte ich mal ein bisschen und du ergänzt dann gerne. Also bei uns ist es grundsätzlich so, dass sich alle Betroffenen, egal welchen Alters, bei uns für ein persönliches Vorgespräch anmelden können. Jetzt leider in Corona-Zeiten machen wir viel natürlich auch telefonisch oder über Online-Beratungen und sich dann über unser Konzept informieren. Das variiert natürlich so ein bisschen nach dem Alter. Also ich sage mal, gerade bei den Minderjährigen ist nochmal eine viel intensivere Betreuung, auch was die selbst, also was die Mahlzeitenversorgung und so weiter betrifft. Und da würden wir den Betroffenen einfach eine Info geben, je nach Alter sortiert schon in der Wohngruppe und uns auch direkt mit denen individuell besprechen, wie ihre aktuelle Situation ist, wie die Symptomatik ist, was sie schon für Erfahrungen gemacht haben, um dann zu schauen, ob unser Konzept für die Betroffene oder den Betroffenen dann passend ist.
Da würde ich gerne noch mal ganz kurz reingrätschen, bevor ich dann an dich, Karin, weitergebe. Also die Binge-Eating-Störung bei Anat wird behandelt bei den Kleinen, bei den Minderjährigen, genauso wie bei der 50-jährigen Frau oder bei dem 50-jährigen Mann.
Genau, genau so ist es. Also das, da machen wir überhaupt keinen Unterschied. Wir machen keinen Unterschied zwischen dem Alter, zwischen den Geschlechtern. Wir machen keinen Unterschied zwischen den Essstörungen. Also wir behandeln dann quasi alle gleich, sage ich jetzt mal, aber dann doch wieder sehr individuell.
Genau.
Also genau, wir machen da jetzt keinen großen Unterschied, aber natürlich gucken wir, wie die Barbara auch vorhin schon gesagt hat, was sind jetzt die individuellen Bedürfnisse von jedem Einzelnen? Wo sind Defizite? Wo braucht es nochmal mehr Unterstützung? Also genau, das, ja.
Also eben, weil wir natürlich gewisse Wohngruppenregelungen haben, die sind für alle Klientinnen gleich, egal Alter, Diagnose und so weiter, dass wir sagen, zum Beispiel darf in der Wohngruppe kein Alkohol konsumiert werden oder sowas, das ist für alle Altersbereiche gleich und für alle Essstörungsbereiche, aber natürlich müssen wir dann auch die individuelle Situation betrachten, was dann gerade dann nochmal die Behandlung betrifft.
Das heißt also, die wohnen jetzt in der Kinder- und Jugendlichenwohngruppe, wohnen die auch mit Magersüchtigen zusammen oder mit bulimischen jungen Mädchen. Das Leben ist gemeinsam, aber dann das die individuelle Behandlung und Betreuung, wie dann zum Beispiel Ernährungsberatung oder Psychotherapie, da machen wir ja auch nochmal eine Folge drüber, über die therapeutische Betreuung bei Binge-Eating in den anderen Wohngruppen. Das ist dann ganz individuell auf die einzelne Betroffene zugeschnitten.
Genau, genau. Also im Wohnen im gemeinsamen Zusammenleben, im Schulbesuch und Studium und was weiß ich, da wird kein Unterschied gemacht, aber wie du eben gesagt hast, dann im therapeutischen Setting und im ernährungstherapeutischen Setting werden dann Unterschiede gemacht und ich meine, das sind dann die Kolleginnen, die Profis, aber da ist, kann man auch nicht pauschal sagen, bei einer Anorexie-Klientin wird Schema F angewendet, sondern auch da sind wieder individuelle Unterschiede. Also das kommt wirklich ganz drauf an, wer was wie mitbringt.
Okay, also wie gesagt, es schließt sich ja nicht aus. Also man kann ja zusammen essen, kochen etc., war ja eine anorektische Betroffene, die Magersucht hat, muss ja genauso das Essen wieder lernen, wie ja auch eine Binge-Eaterin. Die muss ja auch lernen, was heißt Portionsgrößen, was ist normal und so weiter.
Genau, also das ist egal, bei welcher betroffenen Klientin in unserer Wohngruppe. Es geht wirklich darum, sich ein bedarfs- und bedürfnisgerechtes Essverhalten aufzubauen, ohne Verbote. Und dafür begleiten wir ja auch Mahlzeiten, dass die Klientinnen das auch lernen können. Und in der Ernährungsberatung und in der Ernährungstherapie wird dann individuell natürlich besprochen, wie so eine Mahlzeitenstruktur aussehen kann und was jede einzelne Klientin an Bedarf hat.
Und es ist dann so, dass in den Wohngruppen also auch die Klientinnen einen Tagesplan haben, je nach Alter, ob sie in die Schule gehen oder ob sie ein Praktikum machen, beruflich nachgehen. Also es gibt einfach einen Zeitplan oder einen Stundenplan, einen Tagesplan, was die Betroffenen so machen.
Genau, also das unterscheidet sich dann schon auch nochmal je nach Wohngruppe. Also bei den Minderjährigen im Intensivtherapeutischen ist natürlich nochmal ein viel engeres Angebot mit eben den begleiteten Mahlzeiten, dann Hausaufgabenbetreuung, den Einzelgesprächen, WG-Gruppe und so weiter und so fort. Und ja, wenn wir die Stufen so durchdenken und dann bei mir in der TWG ankommen, dann ist es natürlich deutlich weniger so an Betreuung, weil wir davon ausgehen, dass die schon stabiler sind. Aber wir haben schon grundsätzlich auch ein Angebot für die Tagesstruktur. Also und das gilt für alle Klientinnen und Klienten gleich. Also die keiner Beschäftigung nachgehen, die sind in diesem Tagesstrukturmodul. Weil das muss die Anorexie-Klientin lernen und das muss auch die Binge-Eating-Klientin wieder lernen, wenn sie das nicht kann und dafür dient dann.
Das sind dann die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Formen der Essstörung. Genau. Weil im Prinzip ist so der Kern ja doch immer was gemeinsam. Es hat ja viel mit Gefühl, mit Ängsten und so weiter zu tun. Mhm. Aber die Auswirkungen, das ist dann ja oft eine andere.
Richtig, genau.
Okay.
Genau.
Mhm. Ja. Jetzt wollte ich nochmal die Prognose. Wie sieht es da so mit der Prognose aus bei einer Binge-Eating-Behandlung? Gibt es da ein bisschen ein paar Zahlen dazu?
Also grundsätzlich ist es so, dass es aktuell Zahlen oder Studien gibt, dass man sagen kann, wenn Klientinnen sich in Behandlung begeben, dass 64-82% nach ungefähr 4 Jahren als geheilt gelten können und so eine durchschnittliche Krankheitsdauer beträgt so 8-14 Jahre.
Mhm.
Und es ist aber auch so, dass eben häufig so eine Verschiebung auch von Essstörungen oder
Also dass man so von der einen Essstörung in die andere rutscht, dass sich das irgendwie verändert. Also das erleben wir schon auch immer wieder.
Dass also ich hatte gerade mit einer anderen, mit einer Klientin auch Kontakt und die hat mir erzählt, dass sie magersüchtig war und jetzt in die Binge-Eating-Störung gefallen ist. Also auch das ist nicht ungewöhnlich.
Genau, also auch das ist nicht ungewöhnlich. Oder von der Bulimie in die Binge-Eating-Störung. Also dass dann irgendwann das Erbrechen wegfällt. Und ja, also das, genau, die Verschiebung. Wir haben auch die Verschiebung in die andere Richtung tatsächlich schon. Also ich hatte eine Klientin, die Binge-Eating hatte und dann eine Diät angefangen hat und plötzlich magersüchtig wurde. Also zeigt sich so über die Jahre dann.
Und jetzt ist mir noch was zu Anhalt eingefallen. Interessant ist ja auch, dass wir Klientinnen haben, die wirklich im Kinder- und Jugendbereich zu uns kamen, die dann weiter in den Erwachsenenbereich gegangen sind und dann auch in TWG und BEW. Mhm. Weil wir haben uns gerade im Vorfeld zu dieser Sendung, haben wir zwei unsere Paarinnen ganz kurz auch unterhalten über ehemalige Bewohnerinnen von uns und weil ich gerade mit einer Kontakt hatte und wie positiv das, die auch sprechen und was auch für ein gutes Leben möglich ist oder ein sehr gutes Leben mit Zukunftsperspektive, wenn die Behandlung angefangen wird.
Genau, also das ist ja wirklich auch so unser Konzept oder unsere Behandlungskette, dass wenn die ja in unserer intensivtherapeutischen Wohngruppe waren, da nochmal, das ist ja oft gerade dieser Spagat zwischen, ja, wenn die aus dem stationären Kliniksetting kommen, zu uns in die Wohngruppe, also selbst wenn es im intensivtherapeutischen ist, aber ich sage mal aus der Käseglocke raus in den Alltag, da sind natürlich wahnsinnig viele Anforderungen, die man dann bewältigen muss. Und da gibt es eben noch intensive Unterstützung, da können die sich stabilisieren, entwickeln sich weiter, ja, starten vielleicht irgendwie schon im Beruf wieder und dann kommen sie, nachdem sie bei euch dann waren, kommen sie dann zu uns in die TWG und dann ist es oft auch schön, wenn wir dann hier den Schritt erleben, wenn die dann in der TWG nochmal, ja, ein, zwei Jahre, vielleicht auch länger, oder kürzer, je nachdem, waren, dass sie dann ins BEW wechseln und da nochmal mehr Selbstständigkeit, nochmal mehr Eigenständigkeit und es dann irgendwann ohne schaffen. Und das sind dann immer tolle Nachrichten.
Wenn wir Kontakt haben zu einer ehemaligen Bewohnerin oder zum ehemaligen Bewohner und wir merken einfach, das Leben hat sich wieder normalisiert.
Genau.
Wobei ist ja nicht, wobei ja die Essstörung oft auch nicht ganz weggeht. Mhm. Also ich habe letztens einen interessanten Film gesehen, da war eine Betroffene, die hat dann gesagt, sie hat ihre Essstörung in eine Schublade gesteckt. Und ab und zu, wenn es ihr nicht gut geht, macht sie die Schublade auf und macht sie dann aber wieder zu und sagt ganz schnell, ich brauche es nicht mehr.
Ja.
Also ich brauche die Essstörung nicht mehr, um ein glückliches oder gutes Leben zu führen.
Mhm. Genau, und das ist leider auch ja die Schwierigkeit, sage ich jetzt mal, an der Essstörung, weil ein Drogenabhängiger, alkoholabhängig, der kann sein Suchtmittel einfach in Anführungszeichen weglassen, aber die Betroffenen mit einer Essstörung, also egal welche Diagnose, die müssen sich ja jeden Tag damit auseinandersetzen, also mehrmals und das ist schon auch nicht
ohne. Ja, das Essen gehört dazu.
Genau.
Und umso wichtiger ist es ja, dass sie sich wirklich auch in Behandlung begeben und sagen, ich hole mir die Unterstützung. Und dann auch eben bearbeiten, zu sagen, was sind denn alternative Strategien, wie kann ich mit Leistungsdruck oder unglücklich sein, Leere und so weiter anders umgehen, als das eben mit Essen und
mit Essen oder nicht Essen zu kompensieren. Und vor allen Dingen glaube ich auch, was ganz wichtig ist, was immer vergessen wird, diese jungen Frauen, jetzt sprechen wir mal von Frauen, das betrifft aber Männer ganz genauso, werden ja vielleicht auch irgendwann mal Eltern. Also ich habe ja irgendwann mal diese Vorbildfunktion, was gebe ich an meine Kinder weiter? Und wenn ich als Eltern, das wisst ihr ja wahrscheinlich viel besser als ich, eine positive Einstellung zum Essen habe und ein gutes Vorbild bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Kinder, jetzt sage ich mal, in eine Essstörung geraten, ja wieder viel kleiner.
Also es ist natürlich einer von den Faktoren, von den Risikofaktoren, wieso auch die Vorbilder sind, die Kinder erleben oder die Heranwachsenden, aber es sind natürlich auch noch viel mehr Faktoren. Also man kann jetzt nicht nur den Eltern die Schuld geben oder der Rolle der Eltern, sondern da geht es wirklich um viel mehr Themen. Auch das ganze Thema Medien ist ein großer Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Die ganzen persönlichen Themen, Vorgeschichten, wir haben auch viele Klientinnen, die traumatisiert sind und dann vielleicht auch eine Essstörung als Folge entwickelt haben. Also das sind natürlich immer viele Risikofaktoren, viele Hintergründe, die man wirklich komplett betrachten muss, um dann zu schauen, wie ist dann die Essstörung wirklich entstanden und was brauchen die Betroffenen, um damit gut leben zu können.
Was die Behandlung halt dann wirklich auch super komplex macht, ne? Weil eben so viele Faktoren da irgendwie mit reinspielen.
Was ich immer erlebe, ist, dass ja ganz viele vor der Behandlung einer Essstörung, also auch Psychologen vor der Behandlung einer Essstörung zurückschrecken, weil es wahrscheinlich so komplex ist, das Thema.
Ja, weil es komplex ist und weil es auch einfach was lang Schwieriges ist, sage ich jetzt mal. Und ja, weil es natürlich auch viele komorbide Erkrankungen mit reinspielen und genau, weil es eben halt ein sehr komplexes Thema einfach auch ist.
Aber ich glaube, wichtig ist in dem Zusammenhang dann auch zu sagen, dass es Möglichkeiten gibt, ja, das zu behandeln und dann auch gut mit einer Essstörung zu leben, so wie du vorher auch gerade gesagt hast, dann schaue ich nochmal in die Schublade rein und merke dann aber, ich brauche es nicht mehr. Und je früher man natürlich mit der Behandlung von einer Essstörung anfängt, umso besser und umso größer auch die Chancen, wirklich da eine Heilung oder dann wirklich ein gutes Leben mit der Essstörung zu finden.
Also ist doch eigentlich ganz wichtig, als Betroffene oder Betroffene oder als Eltern nichts geheim halten, offensiv mit umgehen und vor allen Dingen sich Hilfe holen. Also das ist doch, glaube ich, mal das Erste. Es gibt Hilfe. Also Hilfe wird angeboten. Wir hatten es schon erlebt, du hattest es schon gesagt, mit Anna Dialog. Also das ist ein kostenloses und anonymes Beratungstelefon. Es gibt aber auch Gespräche und dann eben vielleicht in eine Wohngruppe gehen, so wie wir von Annat. Das wären doch mal gute Maßnahmen, die man den Eltern an die Hand geben kann.
Ja, definitiv.
Ja. Also uns ist eben wichtig, dass die Betroffenen in unseren Wohngruppen sagen, sie bleiben im Alltag integriert, also weil das gibt ja für viele einfach auch so den Ausschlag zu sagen, ich will vielleicht nicht in eine Klinik gehen oder ich habe Angst, dass ich dann komplett aus dem Alltag raus bin, dass man sagt, das können sie bei uns machen und können aber trotzdem eine intensive Therapie bekommen, um die ganzen Themen zu behandeln und können wirklich bei uns auch lernen, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, auch wirklich seine eigenen Fähigkeiten und Ressourcen wieder zu fördern, selbstständiger zu werden und auch das ganze Thema Bewegung, Sport im Alltag und so weiter auch wieder zu erlernen und auch Freude und Spaß dran zu
Und Spaß kriegen. Dran, ich glaube, das ist, und auch, dass das Essen Spaß macht. Also das Essen oder Kochen oder mit der Familie essen, dass es auch Freude sein kann und es muss nicht belastend sein.
Richtig, genau.
Ja, dann sind wir ja schon fast am Ende. Barbara, es war ja schon ein Schlusswort. Jetzt wollte ich nur noch, bevor ich mich bei euch bedanke, gibt es noch irgendwas, was ihr auf dem Herzen habt, was ihr unbedingt noch loswerden wollt?
Nee, also ich glaube, wichtig ist einfach ein Bewusstsein zu schaffen für diese Binge-Eating-Störung, dass es halt nichts damit zu tun hat, Mensch, jetzt reiß dich halt mal zusammen und iss weniger, beweg dich mehr, sondern dass das wirklich auch eine ernstzunehmende Krankheit ist. Und aber dass es gute Angebote und viel Unterstützungsmöglichkeiten gibt und das ist nochmal, finde ich, so.
Nicht den Mut verlieren,
nein,
oder?
Genau, das ist auf jeden Fall das Motto.
Ja. Finde ich auch sehr gut. Und wirklich bei allen Fragen sich gerne jederzeit an uns wenden. Auf unserer Homepage sind ja auch nochmal alles Infos wirklich zusammengefasst. Und da gerne sich jederzeit melden. Ja.
Wie und wo man uns erreicht. Also im Nachspann wird auch noch ein bisschen was dazu gesagt. Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Es waren spannende, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt geredet haben. Also wahrscheinlich über 20 Minuten, was wir vorhatten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und freue mich, wenn wir uns zur gleichen Stelle vielleicht zu einer anderen Essstörung noch sprechen.
Ja,
vielen Dank.
Danke.
Sie hörten den Podcast Leben Sie neugierig von Annat e.V. aus München. Sie haben Fragen oder Anregungen für uns? Wir sind für Sie erreichbar unter der E-Mail podcast@annat.de. Wir freuen uns, wenn wir uns wiederhören.